Amen. Danke, Jesus. Danke, Felix und Andreas. Alles hat seine Zeit. Und wir sind gerade in der Predigtreihe, oder ich habe letztes Mal schon angefangen, wo ich gepredigt habe, über das Hohelied zu predigen. Und heute mache ich weiter. Das ist der zweite Teil. Es ist ein wunderbares Buch. Und es heißt ja Hohes Lied oder eigentlich das Lied der Lieder. Und in der Bibel heißt, Salomo hat 1005 Lieder geschrieben und dieses Lied ist die Nummer 1. Also es ist das beste Lied, das er geschrieben hat, sagt er, das ist das Lied. Und es zeigt einfach die Liebe zwischen Mann und Frau, aber auch die Liebe, wie sich Gott gedacht hat. Und in diesem Buch kommen drei Charaktere vor. Den Liebhaber, den Bräutigam, das ist Salomo. Salomo war der König, Sohn vom König David. Dann die geliebte Braut, die Geliebte oder die Braut, sie heißt Sulamit. Und dann kommen immer wieder die Freunde vor, das sind die Töchter Jerusalems oder die Mädchen. Und letztes Mal ging es ja um die Schönheit, um die geistliche, emotionale und körperliche Schönheit. Das kann man auf der Homepage nachhören. Und heute geht es eben. Alles hat seine Zeit. Aber ich möchte nochmal den ersten Vers vorlesen aus dem Buch, weil der ist so wunderbar. Da heißt es, das ist das Lied der Lieder von Salomo, also die Nummer 1. Und Sulamit sagt, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Besser als Wein. Was hat Salomo für eine Liebe, die besser als Wein ist? Und heute geht es eben um die Vorbereitung. Nächstes Mal, ich kann euch schon auch darauf vorbereiten, nächstes Mal ist die Hochzeitsnacht dran, da geht es heiß her. Aber heute noch ist es die Vorbereitung. Und nochmal so, die Grundregel ist, ihr hört für euch und nicht für die anderen. Nicht, dass die ganze Zeit der Nachbar den Ellbogen im Ding hat, er sagt, oh, so, das ist für die, sondern hört es wirklich für euch und dann schaut in die Zukunft, nicht in die Vergangenheit. Es gibt vielleicht Sachen, die der Heilige Geist aufdeckt, aber seid nicht verzweifelt oder verdammt euch, sondern schaut nach vorne. Jesus macht alles neu. Und ich bete noch. Jesus, ich danke dir für dieses wunderbare Wort, ich danke dir für die Liebe, ich danke dir für, dass du die Liebe erfunden hast und ich bitte dich darum, dass du uns das aufzeigst, wie du dir das gedacht hast und ich bitte dich darum, dass das Einfluss hat für uns persönlich als Gemeinde und ich danke dir für dieses wunderbare Geschenk der Liebe. Amen. Wenn sich heute Leute kennenlernen, dann gehen die meistens was zusammen trinken, knutschen miteinander, haben es schön miteinander, dann, wie ist es, oh, komm zu mir nach Hause und dann geht der eine zum anderen nach Hause und dann, bleib doch hier und dann spielen sie Ehe und relativ schnell leben sie miteinander und tun Sachen, die eigentlich nicht, die eigentlich nur für die Ehe gedacht sind. Und dann merken sie, wow, das hat doch nicht so gut funktioniert und trennen sich wieder und dann fängt das Spiel wieder von vorne an, kennen jemanden, knutschen, übernachten wieder bei dem anderen. Und irgendwann hat man endlich den Traumprinzen gefunden und sie heiraten und leben zusammen, hoffentlich, oder sie lassen sich scheiden. Wenn man so in die Statistik schaut, Österreich letztes Jahr, 40% der Ehen werden geschieden. Also Ehe ist ziemlich gefährlich. Also das ist, wenn man, also wie man ins Flugzeug reinsteigt und sagt, wow, 40% vom Flugzeug stürzt ab. Wow, ich weiß nicht, ob ich fliegen wird oder nicht. Und viele Leute haben schon gar keinen Bock mehr drauf zu heiraten, weil sie sagen, es funktioniert eh nicht. Und dann an diesem Punkt wollte ich sagen, und genauso sieht es auch mit den christlichen Ehen aus. So, und dann habe ich ein bisschen recherchiert und dann bin ich draufgekommen, das hat mir die Welt bestätigt, also die Zeitung und über andere Sachen, dass wenn Leute regelmäßig in Gottesdienst gehen, wenn sie die Bibel lesen, wenn sie beten, dass sich die Scheidungsrate von 40 runter auf 5-10% reduziert. Es ist unglaublich. Ich habe mich total gefreut. Ich habe immer gedacht, bei Christen ist es genauso. Es ist anders. Also Gott hat eine Idee und weiß, wie Ehe funktioniert. Und wenn wir auf ihn schauen und danach leben, ist die Chance größer, dass die Ehe hält. Also ich weiß, wir sind alle Menschen. Ich weiß, es gibt nichts, was es nicht gibt in der Gemeinde. Aber mir geht es darum, dass es starke Ehen gibt in der Kirche und dass wir uns vorbereiten auf die Ehe. Oder wenn ihr schon Opa seid und Oma und denkt, bin schon 40 Jahre verheiratet, dann sage ich Halleluja. Und dann hört gut zu, vielleicht habt ihr einen weisen Rat für eure Enkelkinder. Und es ist nämlich so wie du trainierst, so spielst du. So wie du dich vorbereitest, so wird die Sache gelingen. Also wenn man die Leute auf die Arbeitswelt loslässt, man bereitet sie in der Schule vor, manche 9 Jahre, manchmal 13 Jahre, manche brauchen 15 Jahre. Also wir wollen, dass die Leute fit werden für den Arbeitsmarkt. Oder das Gleiche ist mit Sport, man trainiert, dass man richtig gut wird. Und bei der Ehe scheint so, Beziehung, alles ist wurscht und egal. Und die Bibel ist da sehr klar, wie man Beziehung lebt. Und die Bibel sagt, hey, Sex gehört in die Ehe rein. Und ich weiß, das ist ein Riesenbruch mit dieser Gesellschaft. Bravo sagt ganz was anderes. Die ganzen Zeitschriften in der Schule, ich weiß noch, als junger Mann habe ich gesagt auf der Arbeit, in der Lehre, ich will warten bis zur Ehre, bis zur Ehe. Die haben mich angeschaut, als wäre ich ein Alien und haben sich Sorgen gemacht um mich und so. Mir geht's gut, ich habe mittlerweile 3 Kinder und bin glücklich verheiratet. Aber das passt überhaupt nicht rein in diese Zeit und alles, die Welt oder die sagen alles was anderes. So, und dann heißt es ja oft, ja, die Bibel ist gar nicht so klar und es steht gar nicht so richtig drinnen und das kannst du gar nicht so behaupten. Und wenn ich die Bibel reinlese, ich denke, dass es relativ klar ist. Es gibt dieses Wort Porneia in der Bibel. Daher kommt auch die Pornografie und es ist dieses Wort Unzucht. Und es heißt, eigentlich alle sexuellen Betätigungen außerhalb der Ehe ist Porneia, ist Unzucht. Da hinein gehört Ehebruch, Sodomie, aber auch sexuelle Ehe und so weiter und so fort. Und jetzt, diese Frage habe ich oft gehört. Wie kann es denn sein, wenn 2 erwachsene Leute eigenständig, groß, frei denken, dass du ihnen verbieten willst, dass sie Sex haben? Und ich sage als Pastor, du bist ein freier Mann und eine freie Frau. Mit einem freien Willen geschaffen. Und du kannst tun und lassen, was du willst. Du musst dich im gesetzlichen Rahmen bewegen. Schau drauf, dass du niemanden verletzt. Aber sei dir bewusst, du musst Konsequenzen leben. Ich möchte nicht mit der Moralkeule durch die Gegend laufen und es verbieten, allen Leuten so zu leben, wie es ein Jesus-Nachfolger tun sollte, was Jesus erwartet. Das ist nicht meine Aufgabe, sondern meine Aufgabe ist als Pastor. Wenn Leute fragen, wie soll ich als Christ leben? Wie hat sich das Gott vorgestellt? Oder wenn Leute fragen, ich sage es den Leuten auch, wenn ihr wissen wollt, wie Ehe funktioniert, wie Gott sich das gedacht hat, dann sage ich ganz klar, kein Sex vor der Ehe. Kein Ehebruch, keine Sodomie und so weiter und so fort. Aber ihr seid erwachsene Menschen, ihr dürft frei entscheiden. So hat sich Gott das gedacht. Er zwingt niemanden, ihm nachzufolgen. Und ich zwinge auch niemanden, nachzufolgen. Aber mein erster Schritt ist, lern diesen wunderbaren Gott kennen. Und im Psalm 119, 68 steht, du bist gut und tust Gutes. Lehre mich deine Anweisungen. Und das ist mir so das Wichtigste. Lern Gott kennen, wie er wirklich ist. Vergiss diese Bilder. Er hält dir was vor. Er hat keinen Spaß. Gott hat Sex erfunden. Also vergiss diese Bilder von Gott ist ein Spielverderber, sondern er hat es erfunden und er hat gesagt, das Beste, wie du das leben kannst und wie ich mir das gedacht habe, ist in der Ehe. Und ich habe auch einen Plan und ich gebe heute auch Sachen mit, wie man sich darauf vorbereiten kann. Aber es ist eine Beziehungssache. Und wenn du es nicht aus Beziehung heraus tust, dann bist du moralisch, aber es kommt nicht aus Herzen und du läufst schon so rum und denkst sondern es geht immer aus Beziehung heraus. Und Gott ist gut und Gott hat das Beste für dich. Und deswegen freue ich mich auch, über dieses Thema zu predigen, weil ich weiß, das Beste, was du tun kannst, ist, diesem guten Gott und seine Anweisungen nachzufolgen. Und Paulus, auch im Neuen Testament, der viel darüber geschrieben hat, oft heißt ja, ja, die waren früher, vor 2000 Jahren, die haben ja keine Ahnung gehabt von der Welt. Paulus hat es geschrieben in Ephesus, in Korinth. Das waren Hochburgen von sexueller Unmoral. Die haben Sachen gemacht, die können wir uns heute noch gar nicht vorstellen. Also es ist ja nicht so, dass die Brüder waren oder die Griechen und Römer nicht von dieser Welt. Und Paulus hat es reingeschrieben und hat ganz konträr zu der Welt hat er gesagt, hey, ich zeige euch, was Gottes Weg, was Gottes Wille ist. Und das war auch unter den Christen. Wow! Aber es ist das Beste, was du tun kannst. Und man sieht es auch in rein statistisch, die Ehen halten länger. Ist keine Garantie. Ich weiß, mir fehlen alle und so, verfallen alle hin und sowas. Aber Gottes Wege sind die besten Wege. Und das ist so die Grundlage und es geht mir um Beziehung und Gott hat einen besseren Weg als die Welt. Und in Prediger 3, 1 heißt es, alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter den Himmel hat seine Zeit. Du kannst nicht alles gleichzeitig machen. Viele sagen, ich folge meinen Gefühlen. Und die Leute sagen, leb nach deinen Gefühlen. Und ich sage, leb nicht nach deinen Gefühlen, sondern leb nach den Zeiten Gottes, die er festgesetzt hat. Und in Hohes Lied der Liebe heißt es, und jetzt steigen wir da ein in diesen wunderbaren Text, da ist die Stimme meines Geliebten. Siehe, er kommt. Die sagt Sulamit. Schau, er kommt. Sie denken, oh, da ist Superman, da ist Anton aus Tirol, er kommt. Er springt über die Berge, er hüpft über die Hügel. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Gut Deutsch, das ist ein heißer Feger, der Salomo. So schön, sie ist hin und weg. Und siehe da steht er hinter unserer Mauer, schaut zum Fenster hinein, blickt durchs Gitter. Er kommt und schaut. Aber Salomo steht noch draußen vor der Tür. Sie sind noch nicht zusammen, sondern sie reden miteinander. Mein Geliebter beginnt und spricht zu mir. Mach dich auf, meine Freundin. Komm her, meine Schöne. Sulamit und Salomo lernen sich kennen. Und dies ist extrem wichtig, diese Kennenlernzeit. Und ich möchte euch ein paar Prinzipien mitgeben für diese Kennenlernphase. Es ist die Zeit der Vollkommenheit. Also es ist die Zeit der rosaroten Brille. oder es ist die Zeit, wo die Touristen in unser Land kommen, Urlaub machen und denken, Tirol ist so schön. Und manche machen sich auf und ziehen nach Tirol und dann kommt der Kulturschock. Es ist doch nicht alles so rosig. Oder meine Frau wird euch auch bezeugen, dieser Mann hier ist auch nicht immer rosig. Der hat auch seine Ecken und Kanten. Aber diese Zeit ist die Zeit der Vollkommenheit und ist eine wunderbare Zeit. Und ich möchte auch sagen, genießt diese Zeit. Aber mach dir Gedanken, was du in dieser Zeit tust. Was ist Gottes Maßstab? Weil Gott ist gut und er weiß, was das Beste für dich ist. Das Erste ist, begrenze deine Zeit, wo du alleine bist mit der Person, die du liebst. Gutes, richtiges Gefühl, aber falsche Zeit. Lass dich nicht verführen. Du wirst versucht werden und mach keine verheirateten Sachen in dieser Zeit. Übernachte nicht bei dieser Person. Komm, ein bisschen übernachten. Oder ich frage mich oft, dann fahren sie zusammen in Urlaub und denken, ich bin so stark, mir passiert eh nichts. Leute, die Männer sind nicht stark. Überschätzt dich nicht. Frauen, überschätzt euch nicht. Aber lernt euch in dieser Zeit kennen und tut Sachen in einer Gruppe. Geht zusammen mit euren Freunden weg, macht zusammen Urlaub mit euren Freunden, wie auch immer. Alles hat seine Zeit, genießt es und später gibt es mehr. Aber begrenze deine Zeit. Das Zweite ist, begrenze deine Rede. Es ist eine Zeit, wo du ganz viel mit deiner anderen Person sprichst. Und es ist ganz wichtig, reden. Aber sei zurückhaltend mit Versprechen, die du nicht halten kannst. Versprich nicht den Himmel auf Erden, sondern lernt euch kennen. Weil vielleicht kommst du nach kurzer Zeit drauf. Gut, ich bin raus aus der Nummer. Es ist es noch nicht. Also lernt euch kennen, versprecht nicht zu viel, weil das macht ganz viel kaputt. Dann das Dritte, begrenze deine Berührungen. Und ich weiß, für die Männer oder Frauen, der riecht so gut, der sieht so toll aus und man möchte gerne, gerade die Männer wollen gerne berühren und sowas. Und ich sage, die Zeit kommt, du wirst es genießen, aber alles hat zu seiner Zeit. Und so ein Tipp, so ein Ratschlag ist, behandle diese Frau, wie du möchtest, dass der andere deine Frau behandelt. Also behandle diese Frau, wie du möchtest, dass der andere deine Frau behandelt. Weil wenn du wieder auseinandergehst oder das nichts ist, versteht ihr, was ich meine? Also wenn ich jetzt mit einer Frau unterwegs bin, Junggeselle, bla bla bla, und ich weiß, ich bin mir nicht sicher hin und her, aber ich möchte, dass der andere auch meine Frau so behandelt, wie ich die andere behandle. Also nicht Grenzen überschreit. Und dann ist es ganz klar, wie weit man geht oder nicht. Und ich möchte nicht sagen, die Gefühle sind falsch. Ich möchte nicht, dass ihr die Gefühle minimiert und sagt, oh, die Gefühle sind schlecht oder böse, sondern diese Gefühle sind richtig und Gott hat uns auch mit diesen Gefühlen geschaffen. Aber alles hat seine Zeit. Und der Heilige Geist gibt uns Geduld, ist eine Frucht Geduld und Keuschheit. Und wir müssen es auch nicht aus eigener Kraft schaffen, sondern wenn der Heilige Geist kommt, schafft man das. Und das geht. Das ist kein, man kann sagen, also ich habe eine Predigt gehört, die mir wirklich schockiert. Da hieß es, ja, zwischen 18 und 25, das geht gar nicht, da ist die höchste Stufe, Sexualität, da muss man. So eine Lüge. So eine Lüge. Der Heilige Geist gibt die Kraft. Und wenn du weise bist, dann ist es kein Problem. Und auch nochmal wichtig ist, eine Zeit der Vorbereitung. Weil wenn du verheiratet bist und jetzt ist auf einmal deine Frau krank oder ist auf Geschäftsreise, sie oder er, oder ist verheiratet mit vielen Kindern und dann auf einmal geht's nicht, weil einfach gerade nicht geht. Es kommt immer wieder mal vor in der Ehe. Und dann, ja, der ist halt, der muss halt und geht halt sonst schon hin. Es ist Quatsch. Wenn die Frau weiß oder Mann weiß, ich kann ihm vertrauen, weil er hat gelernt zu warten, kann auch treu sein in der Ehe. Das, was man vor der Ehe lernt, kann man auch in der Ehe anwenden an Treue. Genieße die Zeit des Kennenlernens. Genieße die Zeit der rosaroten Brille. Und ich wünsche mir jeden, dass jeder mal das erlebt, so richtig verliebt zu sein. Es ist eine tolle Zeit. Und ich freue mich für jeden, dass er diesen Mann, der vom Berg runter springt, oder die Frau oder was auch immer, mit dem Motorrad vielleicht heute. Aber alles hat seine Zeit. Und es ist eben die Zeit der Vorbereitung. Und Salomo sagt, denn siehe, der Winter ist vorüber, der Regen hat sich auf und davon gemacht. Salomo weiß, woher er kommt. Er kommt aus dem Winter. Und was ist im Winter los? Im Winter ist man zu Hause. Im Winter ist es kalt. Im Winter konzentriert man sich auf sich. Das ist die Zeit, also man braucht den Winter, dass der Frühling richtig schön wird. Das ist eine Zeit der Vorbereitung. Es ist eine Zeit, wo Kräfte gesammelt werden. In Israel gibt es ja Regenzeit, so bla bla bla. Das ist dann, wo die Wurzeln tief gehen, wo wirklich fest wird. Und dann, wenn der Frühling kommt, dass man bereit ist, wenn die Blumen zeigen sich auf dem Land, die Zeit des Singvogels ist da, herrlich. Und die Stimmen der Turteltauben lässt sich hören in unserem Land. Am Feigenbaum röten sich die Frühfeigen und die Reben verbreiten Blütenduft. Komm, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, komm doch. Es wird Frühling. Und im Vers 14 glaube ich, dass jetzt Sulamit spricht. Da heißt es, meine Taube in den Felsklüften im Versteck der Felswand. Wo ist Salomo? Der ist nicht unterwegs den ganzen Winter, nächteweise unterwegs, schlägt sich die Nächte um die Ohren, findet nicht die Sulamit irgendwo zwischen ganz vielen Frauen, sondern es ist eine Zeit, wo er seinen Glauben und Charakter stärkt. Und das ist mal ganz wichtig für diese Singles. Nützt diese wunderbare Zeit, wo ihr ohne Mann oder ohne Frau unterwegs seid. Es ist super, weil später dürft ihr dann gleichzeitig ins Bett gehen, dürft zusammen Urlaub machen, dann habt ihr Kinder da und dann habt ihr ganz viele Sachen, wo einfach da sind. Und die Zeit als Single-Zeit ist super. Ihr könnt die Welt erobern, ihr könnt euch Sachen anschauen, ihr könnt dahin fliegen, dorthin fliegen, ihr braucht keine Rechenschaft ablegen. Das ist super, wo ihr Gott suchen könnt und ihm zeigen lassen könnt, wer seid ihr. Und das will sie jetzt auch wissen, die Sulamit. Lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und dein und lieblich ist deine Gestalt. Und hier geht es nicht nur ums Aussehen, der ist hübsch, der Typ, der Salomo, sondern es geht hier um den Charakter. Zeig mir deinen Charakter. Zeig mir, was du für ein Typ Mann bist, Salomo. Zeig mir, wo du gereift bist. Zeig mir, wo du als Mann stehst. Diese Zeit ist eine Zeit der Vorbereitung. Felswand ist vielleicht nicht immer so angenehm, aber sie ist ganz wichtig. Wir müssen uns vorbereiten in einer Lehrstelle, auf die Arbeitswelt. Wir müssen uns vorbereiten in der Schule auf Tests. Wir müssen Skifahren lernen, dass wir Skifahren können. Und wie bereiten wir uns auf Ehe vor? Es geht nicht darum, die richtige Person zu suchen, sondern es geht darum, die richtige Person zu werden. Das ist mir ganz wichtig. Es geht in dieser Phase nicht darum, wo ist sie? Sondern, oder wo ist er? Sondern es geht darum, dass du die richtige Person wirst in Jesus, dass du erkennst, wer du in Jesus bist, dass du deine Gaben erkennst, dass du erkennst, was Gott in dich hineingelegt hast. Und wenn du die richtige Person bist, dann kommt auch die richtige Frau zu seiner Zeit. Also werde die richtige Person. Werde die richtige Person. Und früher in der jüdischen Kultur ist es ein bisschen anders gelaufen mit heiraten. Ich habe mal meine Frau selber ausgesucht. Danke, Jesus. Früher war es anders. Da hat der Papa, ist auf Brautschau gegangen und hat gesagt, welche Frau wäre gut. Und der Vater hat den Sohn vorbereitet. Und die mussten dann immer ein Haus bauen oder so irgendwas. Und der Vater hat ihn geschult und gezeigt, wie sowas geht. Und hat gesagt, mach so und so. Und wenn die Freunde gefragt haben, wann heiratest du? Hieß es, frag Papa. Ich weiß es nicht. Papa hat gesagt, wenn du bereit bist, dann darfst du heiraten. Und das Gleiche war auch mit den Frauen. Die Frauen haben die Töchter vorbereitet. In Ehrfurcht vor Gott, in Reinheit. Und die Reinheit war so das größte Geschenk. Und wenn die Eltern gedacht haben, jetzt sind sie soweit, dann durften sie heiraten. Und in dieser Verlobungszeit gab es dann immer diese Freunde, diese Trauzeugen. Und die haben diese Verlobten, die Männer, den Mann und Frauen, die Frauen begleitet und haben auf sie aufgepasst. Sie haben sich um sie gekümmert und haben geschaut, dass die Person richtig schön wird für diese Hochzeit. Nütz diese Zeit, sei ein guter Freund für deine Freundinnen, für deine Freunde und werde die richtige Person und schau, was Gott in dich hineingelegt hat. Es ist eine super Zeit und es ist keine verlorene Zeit. Das nächste ist, Verlieben ist mehr als ein Gefühl. Ich habe schon überlegt, dieses Verlieben. Ist es sowas wie vertan, verloren, verplempert oder, also weißt du, so irgendwie, jetzt bin ich halt verliebt. Oder ist es was ganz positiv wie verbessern, vereinfacht, also einfach dieses, es gibt ja verschiedene, die Pferde, geht ja in eine verschiedene Richtung. Und ich glaube, verlieben ist was ganz toll, es ist nicht so, jetzt bin ich halt verliebt oder sowas, sondern es ist was ganz Tolles. Und am Anfang ist es sicher ein Gefühl, aber es bleibt nie nur ein Gefühl, sondern es ist auch eine Entscheidung. Und es geht nicht darum, den Seelenverwandten zu finden. Als Seelenverwandte heißt, ich suche meinen Seelenverwandten. Es ist die Person, wo man denkt, da ist man unsterblich verliebt, die sind immer gleicher Meinung und es ist immer alles gut. Du brauchst keinen Seelenverwandten, du brauchst einen Geistesverwandten. Jemand, der Jesus auch von ganzem Herzen liebt, wo ihr gemeinsam das Leben bestreitet. Und verlieben ist was ganz Positives. Ich finde es toll, wenn sich Leute verlieben. Aber es ist auch eine Entscheidung. Und das Gefühl, Gefühle verändern sich. Und ich habe mir überlegt, wie kann man Verliebtsein trainieren? Oder wie kann man Liebe trainieren? Und dann bin ich drauf gekommen, ganz einfach. Nächstenliebe. Lerne, den anderen höher zu achten als dich selbst. Ich bin dankbar, dass es so viele Leute gibt, die hier dienen in der Gemeinde, mit Putzen, mit Kirchencafé. Ich bin so dankbar, dass Leute in der Stadt dienen, mit Kranken, mit alten Leuten. So viele Leute sind unterwegs und dienen. Und diese Schule des Dienens hilft, den anderen höher zu achten als wir selber. Und es ist eine Entscheidung, aber es ist auch, es geht nicht um mich, sondern es geht darum, den anderen höher zu achten. Und mach dich nicht an einer Person fest. Oft sagt man, oh Spatzi, du hast mich komplett gemacht. Ich finde so einen Satz ganz gefährlich. Denn was passiert? Diese Person, wo du sagst, die hat mich komplett gemacht, wenn sie dich wieder verlässt, bist du dann nur noch eine halbe Portion? Was ist dann los? Es ist nicht richtig, dass du deine ganze Hoffnung auf eine Person fixierst, sondern setze all deine Hoffnung und Träume auf Gott. Gott, Jesus, er wird dich nicht enttäuschen. Deine Freunde, dein Ehepartner, alle werden dich enttäuschen. Aber Gott wird dich nicht enttäuschen. Und es ist wichtig, dass du auf Jesus schaust, auch in Beziehung, dass du dich von ihm füllen lässt. Dass du schaust, okay, ich muss schauen, dass die Beziehung zwischen Gott und mir gut ist. Ich muss schauen, dass ich von Gott lebe, trinken. Und das ist so, oft habe ich das Gefühl, Leute denken, oh, wenn ich dann einen Freund habe, ich war 6 Jahre lang Jugendpastor, und dann, oh, ich bin verliebt, und wenn ich einen Freund habe, dann ist alles gut. Nichts war gut, wenn sie dann zusammenkommen sind, weil sie nicht gelernt haben, aus Jesus herauszuleben. Und wenn man das lernt, aus Jesus herauszuleben, wenn man lernt, okay, Bibel zu lesen, die Kirche zu gehen, mit Freunden gemeinsam zu beten, alleine zu beten, sich von Gott füllen zu lassen, dann habe ich ein Standing und dann ist nicht meine Freundin oder was auch immer, Partnerin, davon abhängig, ob es mir gut geht oder nicht. Hat sie einen schlechten Tag, geht es mir auch schlecht. Quatsch! Du musst, es ist wichtig, dass du fest bist in Jesus. Also all deine Hoffnungen und Träume auf Gott und produziere es nicht auf deinen Partner, weil das geht nicht gut. Jetzt die letzte Zeit, die ich vorstellen möchte, ist die Zeit für Reinheit. Vers 15 heißt, fangt uns die Füchse, sagt Salomo. Die kleinen Füchse, welche die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Er sagt, fängt die Füchse, die die Weinberge zerstören. Und Weinberge, wenn im Hohelied über Weinberge spricht, dann spricht er immer über den Körper. Und Füchse nehmen sich, was zu früh ist. Und er spricht genau darüber, worüber du jetzt wahrscheinlich gerade denkst. Die gehen rein, Füchse nehmen sich, was zu früh ist. Füchse fressen nicht nur Mäuse, sondern sind im Weinberg unterwegs und die lieben das ganze Obst. Und wenn dann die Füchse im Weinberg unterwegs sind und dann alles abfressen, dann ist der Baum kahl und nichts mehr übrig und ist einfach nur schlecht. Und es geht darum, die Füchse zerstören deine Unschuld und nehmen es zu früh. Es war nicht gedacht, dass der Fuchs das kriegt. Es war für jemand ganz anderen gedacht. Und wenn du denkst, wow, ich habe ein Leben gelebt, wo viele Füchse in meinem Leben drin waren, dann möchte ich nicht, dass du jetzt denkst, wow, ich bin jetzt verdammt oder fühle mich jetzt so schlecht oder sowas, sondern geh raus als geheiligte und gereinigte Person. Denn es geht darum, dass Jesus für alles für uns gestorben ist, für alles Versagen und für alles, was wir nicht geschafft haben, für alles. Es ist auch eine Zeit der Reinheit und wichtig, dass wir uns auch reinigen lassen. Ich weiß, wir haben viele Fehler gemacht, nicht alles hat funktioniert, aber Jesus sagt, ey, ich bin für eure Sünden gestorben, ich bin für die Sachen gestorben, die kaputt gegangen sind, die gestohlen worden sind, wo Satan sich auch Sachen geholt hat. Es ist wichtig, dass wir uns reinigen lassen. Aber der nächste Schritt ist, ich bin ja nicht blöd. Fang uns die Füchse. Wie fängt man diese Füchse? Und ich habe da so überlegt, wie kann man die denn fangen? Und das Erste ist, setze einen Schutz um deine Leidenschaften. Und ich weiß, jeder ist leidenschaftlich. Und ich glaube, es gibt Leidenschaften, alles hat zu seine Zeit. Aber ich muss auch einen Schutz darum bauen. Und wenn ich weiß, ich habe ein Problem mit Pornografie, dann brauche ich einen Kumpel, der reinspricht in mein Leben und sagt, hey, warst du heute Abend am Computer? Warst du am Handy? Zeig mir mal dein Handy, komm. Es geht nicht zum Kontrollieren, sondern es geht darum, dass man einen Schutz baut. Feuer ist gut. Feuer ist super. Liebe ist super. Aber in Kontrolle. Wenn man es Kontrolle hat, habe ich es daheim schön warm, Kachelofen, kann meine Würstel braten draußen. Feuer ist super. Aber wenn es außer Kontrolle gerät, dann zerstört alles. Deswegen kontrollier dein Feuer. Hab Leute um dich herum, wo du Rechenschaft ablegst, wo sagen, hey, wo Leute in dein Leben reinsprechen dürfen. Oder verwende die Familie als Sicherheit. Und du sagst dir vielleicht, ich habe ja gar keine Familie. Ich sage dir, doch, wir als Kirche sind Familie. Wir als Kirche sind Familie. Wir sind füreinander da. Und wir sind eine spirituelle Familie. Und wir wollen uns gegenseitig helfen. Es geht hier nicht um Kontrollieren und zu schauen, sondern wir sind alle nur einen Schritt von der Blödheit entfernt. Alle. Und auch der bekannte Bill Hybels, ich weiß nicht, ob ihr es im Internet verfolgt habt, das ist ein großer Prediger in Amerika, der ist da ziemlich auf die Nase gefallen, ist ganz viel kaputt gegangen. Also wir dürfen nicht so blöd sein, zu denken, mir passiert nichts, sondern wir brauchen Leute, Freunde, Familie, die gemeinsam mit uns unterwegs sind, die uns beschützen. Und das Letzte ist, lass Jesus alles neu machen. In Jesaja 1,18 steht, wenn die Sünde blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden. Egal, was in deinem Leben war. Jesus sagt, komm zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich nehme es auf. Ich bin für alles gestorben. Und es geht nicht darum zu schauen, zurückzudenken. Es geht darum, auf Jesus zu schauen, Vergebung anzunehmen und dann geheiligt, gereinigt weiterzugehen in Jesus. Und das ist der Schlüssel für eine großartige Ehe. Stell Jesus, stell Gott an erster Stelle. Der Schlüssel für eine großartige Ehe ist, stell Gott an erster Stelle. Und in Hohes Lied 3, Vers 5 steht noch, ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den hindernden Hirschkuh des Feldes. Erregt und erweckt nicht die Liebe, bis es ihr gefällt. Liebe, auch die körperliche Liebe, was Wunderbares, was richtig Tolles. Da werden wir nächste Woche mehr davon hören, könnt ihr euch anschnallen. Aber erregt und erweckt die Liebe nicht, bis die Zeit bereit ist. Und fang heute damit an. Und ich habe es jetzt nochmal zusammengefasst. Alles hat seine Zeit. Die Zeit der Vollkommenheit. Begrenze deine Zeit, deine Rede, deine Berührung. Die Zeit der Vorbereitung. Werde die richtige Person. Verlieben ist mehr als ein Gefühl. Setze all deine Hoffnungen und Träume auf Gott. Und die Zeit der Reinheit. Setze einen Schutz um deine Leidenschaften. Verwende die Familie als Sicherheit und lass Jesus alle Sachen neu machen. Und der Schlüssel für eine großartige Ehe, stell Jesus an erster Stelle in dein Leben. Ich möchte gerne noch beten. Und Felix, das kann schon rauskommen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du die Ehe erfunden hast. Ich danke dir dafür, dass du die Liebe erfunden hast. Ich danke dir dafür, dass deine Wege gut sind und dass du gut mit uns meinst. Und Herr, ich bitte dich darum, dass wir das anwenden können. Und Herr, wo du heute Leuten gezeigt hast, Veränderungen, wo sie Sachen machen sollen, Herr, ich bitte dich darum, dass du ihnen das zeigst und dass du Veränderungen schenkst und dass du sie neu erfüllst. Und ich danke dir dafür, dass du gemeinsam mit uns unterwegs bist. Und ich danke dir dafür, dass du uns liebst. Amen.